Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, gleich dem 22. Ordi-Behisht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Neue Bedingungen, neue Strategien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer bekräftigt Erziehung einer Generation mit nationaler Identität zur Verwirklichung blühender islamischer Zivilisation. IRIB World Service würdigt ermordete palästinensische Journalisten für Aufdeckung israelischer Verbrechen. Großbritannien verbietet Boykottierung Israels. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer bekräftigt Erziehung einer Generation mit nationaler Identität zur Verwirklichung blühender islamischer Zivilisation. Der Revolutionsführer der Islamischen Republik Iran hat das Bildungsministerium des Landes als den Erzieher einer zivilisierenden Generation betrachtet. Ayatollah Khomeini sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit hunderten Lehrern und Lehrerinnen in Teheran, dass die junge Generation eine nationale und islamisch-iranische Identität haben, selbstbewusst und widerstandsfähig sein, sowie sich der Ideen und Ideale des Imams bewusst und effizient ausgebildet sein sollte. Mit Hinweis auf das langfristige Ziel, eine neue und blühende islamische Zivilisation zu schaffen, hob der Revolutionsführer hervor, dass Humanressourcen die Infrastruktur jeder Zivilisation und die Gründer der neuen islamischen Zivilisation seien. Und dies sei die Generation, die die Lehrer heute ausbilden. Deshalb sollte die Bedeutung und der Wert der Arbeit eines Lehrers aus dieser Perspektive betrachtet werden. Eine Generation mit diesem großen Ziel müsse eine iranisch-islamische Identität sowie starke und tiefe Überzeugungen haben, Selbstbewusstsein und die alten Zivilisationen des Ostens und des Westens kennen, sowie wissenschaftlich und leistungsfähig sein, um diese große Zivilisation gründen zu können. Der Revolutionsführer bezeichnete das Verständnis des Wertes der Widerstandsfähigkeit als ein Bedürfnis für Schüler und Schülerinnen. In einer Welt, in der jeder, ob der Osten oder Westen, Gewalt einsetzt, sollte die nächste Generation den Wert und die Bedeutung des Widerstands von nun an lernen, damit sie durch diese Lehren eine Zivilisation aufbauen könne und das Volk und das Land ehrenhaft mache. IRIB World Service würdigt ermordete palästinensische Journalisten für Aufdeckung israelischer Verbrechen. Der Leiter des World Service der Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, IRIB, Dr. Ahmad Nourouzi, verurteilte in einer Erklärung am Mittwoch nachdrücklich die kaltblütige Ermordung einer erfahrenen palästinensischen Journalisten durch die Streitkräfte des israelischen Regimes. erwürdigte die ermordete palästinensische Journalistin für die Aufdeckung der entsetzlichen Verbrechen des Regimes von Tel Aviv und drückte seine Solidarität mit internationalen Journalisten aus, die ehrlich und furchtlos über israelische Gräueltaten in den besetzten palästinensischen Gebieten berichten, ohne sich um Konsequenzen zu kümmern. Shirin Abu Akleh, eine langjährige Fernsehkorrespondentin für Al Jazeera Arabic, starb am Mittwoch, nachdem ihr in den Kopf geschossen worden war, als sie über Übergriffe der israelischen Armee in der Stadt Jenin im besetzten nördlichen Westjordanland berichtete. Dr. Norouzi kritisierte Israels unerbittliche Hexenjagd gegen die palästinensische Mediengemeinschaft und die gezielte Tötung von Journalisten, die es wagen, Licht auf die hemmungslose Aggression des Regimes gegen unterdrückte Palästinenser in der heiligen Stadt Al-Quds und in anderen Bereichen der besetzten Gebiete zu werfen. Diese Verbrechen nehmen zweifellos nicht nur Journalisten zum Ziel, sondern auch Ärzte, Krankenschwestern und diejenigen, die dafür bekannt sind, der militärischen Aggression des Regimes mutig entgegenzutreten, behauptete der Leiter des IRIB World Service. Er unterstrich eine Vielzahl von Herausforderungen, mit denen freie Medien konfrontiert sind, und sagte, seine Kollegen von IRIB World Service hätten immer wieder Schaden erlitten, als sie die mörderischen Pläne des israelischen Regimes gegen die palästinensische Nation und andere regionale Staaten aufdeckten. Wichtig sei, dass Abu Akleh eine Presseweste trug und neben andere Journalisten stand, als sie erschossen wurde, sagten ihre Kollegen. Die Ermordung von Abu Akleh wurde weltweit von Regierungen, Menschenrechtsorganisationen, Medienvertretern und Widerstandsbewegungen verurteilt. Großbritannien verbietet Boykottierung Israels. Inmitten der Sanktionen gegen Moskau wegen der russischen Operation in der Ukraine hat die britische Regierung ihre Pläne für das Verbot von Boykotten gegen das israelische Regime angekündigt. Die Ankündigung erfolgte während der Rede der Königin am Dienstag, die Prinz Charles in ihrem Namen bei der Staatseröffnung des Parlaments hielt. Er sagte, die Regierung werde Gesetze einführen, die öffentliche Einrichtungen daran hindern, sich an Boykotten zu beteiligen, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft untergraben. Es wird allgemein angenommen, dass der Gesetzentwurf ein schwerer Schlag für die Unterstützer der palästinensischen Rechte in Großbritannien und ein Versuch ist, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung BDS zum Schweigen zu bringen, die darauf abzielt, Druck auf das israelische Regime auszuüben, damit es seine Besetzung Palästinas sowie seine Gräueltaten gegen Palästinenser beendet. Diese Entscheidung erfolgt zu einer Zeit, in der die britische Regierung und andere westliche Mächte mehrere Runden von Sanktionen gegen Moskau und seine Verbündeten wegen Russlands Militäroffensive gegen Kiew verhängt haben. Unterdessen verurteilen pro-palästinensische Gruppen in Großbritannien das vorgeschlagene Gesetz und sagten, sie würden sich dagegen wehren. Die palästinensische Solidaritätskampagne PSC und die Freunde der Al-Aqsa-Moschee FOA bezeichneten den Gesetzentwurf als Angriff auf die Meinungsfreiheit. Im Falle Palästinas ist die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung BDS eine friedliche Bewegung, die Israel auffordert, die internationalen Vorschriften einzuhalten und die illegale Besetzung Palästinas zu beenden, teilte die FOA in einer Erklärung mit. Seit 2005 versucht die BDS-Bewegung, alle in den besetzten Gebieten hergestellten Produkte zu sanktionieren. Nach dem Erfolg der Bewegung, dem israelischen Regime wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, haben pro-israelische Gruppen die BDS als eine existenzielle Bedrohung gebrandmarkt. Russland vergleicht US-Berichte mit Propagandamaschine von Nazi-Deutschland. Russland hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, wegen des Krieges in der Ukraine eine antirussische Propagandakampagne über soziale Medien gestartet zu haben, und sagte, der Schritt ähnele der von Joseph Goebbels betriebenen Nazi-Propagandamaschine des Zweiten Weltkriegs. Sergei Narischkin, Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, erhob am Mittwoch in einer Erklärung den Vorwurf, Washington ermutige die Verbreitung gefälschter Informationen über den beliebten Nachrichtendienst Telegram, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Augen der Russen zu diskreditieren und zu entmenschlichen. Ihr Vorgehen hat viel mit den Traditionen des Ministeriums für öffentliche Bildung und Propaganda des Dritten Reiches und seines Leiters Joseph Goebbels gemeinsam, sagte Narischkin. Die Aussage löste Kritik in Washington aus. Diese Aussage ist angesichts der langjährigen staatlich geförderten Propagandabemühungen Russlands unglaublich ironisch, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums gegenüber Reuters. Iranische Revolutionsgarden starten Angriff auf Stellungen von Terroristen in Erbil. Die iranischen Revolutionsgarden Sepah haben die Stellungen von Terrorgruppen in Erbil, der Hauptstadt der irakischen Kurdenregion, angegriffen und zerstört. Laut einer von Sepah News veröffentlichten Erklärung startete die Bodentruppe der Revolutionsgarden den Angriff am Mittwochmorgen. Sie gab keine weiteren Details über die Art des Angriffs bekannt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete aber zuvor, dass die terroristischen Stellungen mit Artillerie angegriffen worden seien. Wie die Revolutionsgarden erklärten, hat ihre Bodentruppe zuvor alle 5 Mitglieder eines Terrorteams festgenommen, die vorhatten, bösartige Aktivitäten in Iran durchzuführen. Sie seien in der Stadt Borne in der iranischen Provinz Kurdistan festgenommen worden, hieß es in der Erklärung der Revolutionsgarden. Nach den Geständnissen der inhaftierten Terroristen griffen die Revolutionsgarden am Mittwochmorgen die Stellungen der Terroristen in Erbil an. Iran hat die halbautonome irakische Kurdenregion bei unzähligen Gelegenheiten gewarnt, dass es die Präsenz und Aktivitäten von Terrorgruppen entlang ihrer nordwestlichen Grenzen nicht tolerieren wird und sagte, das Land werde entschieden reagieren, falls diese Gebiete zu einem Zentrum von Terroristen gegen die Islamische Republik werden sollten. Sekretariat der Internationalen Intifada-Konferenz fordert Ausschluss Israels aus dem UN-Menschenrechtsrat. Das Sekretariat der Internationalen Intifada-Konferenz hat den Ausschluss des israelischen Regimes aus dem UN-Menschenrechtsrat gefordert. Als Reaktion auf die Ermordung der erfahrenen palästinensischen Journalisten Shirin Abu Akleh durch die Streitkräfte des israelischen Regimes teilte das Sekretariat der Internationalen Intifada-Konferenz gestern in einer Erklärung mit: Mit der Ermordung dieser Journalisten bewies der zionistische Feind, dass es in den Augen dieses Regimes keinen Unterschied zwischen Muslimen und Christen und Anhängern anderer Religionen und Sekten gibt und dass dieses Regime mit der Unterstützung der Amerikaner die Menschheit zum Ziel genommen hat. Die Ermordung dieser wehrlosen palästinensischen Journalisten zeigt, dass die Zionisten gegen internationale Prinzipien, Sitten und Menschenrechte verstoßen, hieß es in dieser Erklärung weiter. Das Sekretariat der Internationalen Intifada-Konferenz schlug außerdem allen Parlamenten in der Welt vor, den Ausschluss des rassistischen israelischen Regimes aus dem UN-Menschenrechtsrat auf ihre Agenda zu stellen. Auch der Sprecher der iranischen Regierung, Ali Bahodori Jahromi, reagierte am Mittwoch auf Twitter auf dieses Verbrechen, bezeichnete die Ermordung von Shirin Abu Akleh als einen Angriff auf die Medienfreiheit und als Verstoß gegen internationale Vorschriften. Der Staatsterrorismus des israelischen Regimes habe wiederholt gezeigt, dass es keine Grenzen in Terror und Kriminalität kenne und daran gewöhnt sei, Kinder, Frauen, Journalisten und unschuldige Bürger zu ermorden, fügte der Sprecher der iranischen Regierung hinzu. In diesem Zusammenhang sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch bei einem Treffen mit dem libanesischen Kulturminister Mohammad Wissam al-Murtada: Die widerstandsfähigen Menschen in der Region werden niemals die Normalisierung der Beziehungen zu dem terroristischen und kindertötenden israelischen Regimes akzeptieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags, mehr Waffen an die Ukraine zu schicken, hat sich Deutschland ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie wird diese Haltung in Russland wahrgenommen und wie wird Russland darauf reagieren? Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Es kursieren Gerüchte in den Medien, wonach muslimische Kämpfer auf russischer Seite gegen die Ukraine kämpfen. Inwieweit trifft das zu und wer sind diese Muslime?
Nun, also es sind russische Muslime, das muss man dazu sagen. Es sind also Bürger Russlands, Staatsbürger Russlands. Es sind nicht irgendwelche externen Leute, sondern alles Staatsbürger Russlands, die für Russland kämpfen. Tschetschenische Einheiten sollen in Mariupol sehr intensiv mitgekämpft haben. Es gibt dazu einige Aufnahmen. Ich habe sie gesehen. Es sieht sehr stark danach aus. Auch die Kommandanten dieser Einheiten, die Muslime sind, die auch eben den Islam tatsächlich auch praktizieren. Also betende und fastende Menschen scheinen auf der Seite Russlands aktiv mitgemacht zu haben. Es ist natürlich keine kriegsentscheidende Teilnahme, weil es zu wenige von der Zahl sind. Aber allein die Tatsache, dass die dabei sind, wird natürlich von den westlichen Medien teilweise ausgeschlachtet gegen den Islam und die Muslime. Nur hier wird gleichzeitig etwas verheimlicht, was auch sehr interessant ist, nämlich, dass einzelne Wahnsinnige von der IS offensichtlich auch auf der Seite der Ukraine kämpfen, nämlich als Rache für die Verluste in Idlib, die Rache für die Verluste von Syrien. Gerade heute ist ja auch der Präsident Assad bei Imam Khamenei, Gott schütze sie. Und diese IS-Leute, diese Daesh-Leute, wie sie sie nennen, haben ja Syrien verloren und wollen sich dann an den Russen rächen und kämpfen auf der Seite der Ukraine. Darüber wird hier fast gar nichts berichtet. Auch da muss man dann in den alternativen Medien suchen. Letztendlich muss man aber sagen, dass der Einsatz nicht kriegsentscheidend sein wird. Viel wichtiger ist der Einsatz von hochmodernen, neuen, schweren Waffen. Und da will Europa offensichtlich jede Woche mehr liefern.
Trotz allem, wie sehen Sie oder wie schätzen Sie die Friedenschancen ein?
Im Augenblick hat der Westen alle Türen zu Friedensgesprächen mehr oder weniger verschlossen. Ich sehe da keine realistische Chance. Die einzige Chance ist, dass Russland all seine militärischen Ziele erreicht, die diese Gebiete annektiert und dann einen Waffenstillstand verkündet. Ob sich dann die Ukraine daran hält oder nicht, weiß ich nicht. Der Präsident scheint sehr kriegslüstern zu sein und die Europäer fordern ihn tagtäglich auf, weiterzukämpfen. Das heißt, selbst ein Waffenstillstand sehe ich jetzt im Augenblick sehr, sehr skeptisch, denn die Ukrainer sagen, es wird erst dann Waffenstillstand geben, wenn Russen komplett Ukraine verlassen haben. Das wird sicherlich nicht mehr geschehen. Die Russen werden die Ukraine nicht mehr verlassen. Wenn sie zu lange auf den Waffenstillstand, der bald kommen könnte, weil es fehlt nicht mehr viel, was die Russen einnehmen wollten, im Süden fehlen noch so die Gebiete um Odessa, dann haben die Russen alle ihre Ziele erreicht. Wenn sie dann einen Waffenstillstand verkünden und die Ukrainer gehen nicht darauf ein, dann könnte das sehr böse enden für die Ukraine. Wenn sie darauf eingehen, dann weiß ich nicht, wie der Westen reagieren wird. So oder so wird es große Verwerfungen in der Wirtschaft des Westens geben. Es wird nächsten Winter große Energieprobleme geben. Es wird große Versorgungsprobleme geben, was Lebensmittel angeht. Das betrifft natürlich nicht nur die Deutschen, sondern die ganze Welt. Es wird insgesamt mehr Hunger geben. Ich sehe die Situation bedingt durch die Haltung des Westens für äußerst schwierig ein. Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass, wie Imam Khamenei sagt, manchmal die Hilfe aus einem Bereich oder Gebiet kommt, den man heute noch überhaupt nicht einschätzen kann. Darauf können wir hoffen, aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass die westliche Welt diesen Wahnsinn, den sie die letzten Jahre betrieben hat, anders kann man das nicht nennen, diesen finanziellen Wahnsinn, diesen medizinischen Wahnsinn, diesen kapitalistisch-imperialistischen Wahnsinn, dass der Westen dafür abgestraft wird und ein Land wie Deutschland oder einige Länder in Europa zur Vernunft kommen, sich abkoppeln von dem oberwahnsinnigen USA und dann einen friedlichen Weg gehen. Und ich denke, die Europäer hätten das Zeug dazu, Frieden auch in der Ukraine zu bewirken, aber nicht unter Führung der USA. Das steht fest.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Heute erfahren Sie noch mehr über Georgiani, den bekannten iranischen Arzt des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus. Zur Erinnerung, Sayed Esmael Georgiani wurde 1042 nach Christus in Georgian im Norden Irans geboren, begann dort sein Medizinstudium und führte es in verschiedenen Städten wie Marv, Balch und Nishapur weiter. Neben seinen Kenntnissen in der Human- und Tiermedizin und Arzneimittelkunde wurde er auch für sein Wissen in der islamischen Überlieferung, islamischer Weisheit und Jurisprudenz berühmt. Er war wahrscheinlich in Marv einer der Lehrer des Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah gewesen, bevor dieser König wurde. Das Werk Zakhire Khwarazmshah ist diesem iranischen König gewidmet. Khwarezmien ist eine historische Landschaft südlich des Aralsees am Amudarya-Fluss. Die Stadt Khiva in diesem Gebiet galt schon lange vor Georgiani als ein Gelehrtenzentrum und genoss schon vor der islamischen Ära eine gewisse Unabhängigkeit. Aber im 10. Jahrhundert nach Christus, das heißt 385 nach der Hijra und dem Mondkalender, wurde der Herrschaftssitz nach Gurganj, auch Georgiania, verlegt. Unter der iranischen Dynastie der Samaniden war Khwarezmien eine Zeit lang verwaltungsmäßig dem Gebiet Khorasan in Nordost-Iran zugeordnet. Aber als Qutbuddin Muhammad, Stammvater der Khwarazm-Könige, 1491 nach der Hijra von den Seldschuken als Verwalter nach Khwarezmien entsandt worden war und dort zu herrschen begann, fand Khwarezmien wieder zu einer relativen Unabhängigkeit. Er stärkte politisch und blühte erneut wissenschaftlich und wirtschaftlich auf, bis es schließlich unter Qutbuddin Muhammad politisch völlig unabhängig wurde. Qutbuddin Muhammad war ein begabter Herrscher und unterstützte Wissenschaft und Religion. Georgiani machte sich im Jahre 504 nach der Hijra und dem Mondkalender im Alter von 70 Jahren auf den Weg nach Khwarezmien. Zu der Zeit regierte Rutbuddin Muhammad bereits seit fast 14 Jahren. Gurganj oder auch Jurjania war Hauptstadt von Choresmien und wurde auch Chorasm genannt. Es steht fest, dass Jurjani sich in dieser Stadt niederließ. Er wurde einer der Leibärzte des Rutbuddin Muhammad. Jurjani stellte fest, dass es noch keine vollständigen Nachschlagwerke für die Medizinlehre gab und verfasste das wertvolle Werk Zakhir-e-Khwarazmshah. Es ist ein Lexikon über alles medizinische Wissen der damaligen Zeit und gilt als einflussreichstes Werk für den Beginn und die Weiterentwicklung der modernen iranischen Medizin. Jurjani wurde vor allem mit diesem Werk dafür berühmt, dass er der islamisch-iranischen Medizin neues Leben einhauchte. Es verdient aus verschiedener Hinsicht Beachtung, dass Jurjani damals das Zakhir-e-Khwarazmshah verfasste. Erstens ist dies das erste neue medizinische Nachschlagwerk, welches ungefähr ein Jahrhundert nach dem Qanun von Ibn Sina Avicenna verfasst wurde. Zweitens folgte zwar Jurjani der Schule von Avicenna, aber sein Zakhir-e-Khwarazmshah ist vollständiger als das Qanun. Jurjani hat seine eigenen medizinischen Ansichten und die Verfahrensweisen von Razi und Ahwazi sowie die Erfahrungen großer Mediziner wie Ali ibn Isa al-Kahal, der beste Augenarzt unter den Muslimen im 4. und 5. Jahrhundert nach der Hijra, 10. bis 11. Jahrhundert nach Christus, hinzugefügt. Sein Nachschlagewerk ist von so großer Bedeutung, dass Forscher darin einen großen Schritt für die Weiterentwicklung der islamischen Medizinlehre sehen. Zakhir-e-Khwarazmshah war auch das erste vollständige medizinische Nachschlagewerk in Neupersisch, Farsi. Dank dieses Werkes erreichte die Entwicklung der iranischen Medizinlehre ihren Höhepunkt. Die meisten Ärzte im Iran begannen, ihre Bücher auf Persisch zu schreiben. Schon zuvor hatte es erste Ansätze zur Benutzung der persischen Sprache in medizinischen Werken gegeben, wie die der Mediziner Herawi und Achavani. Nach ihnen wurde diese Bewegung auch von Ahmad Faraj und von Ibn Sina fortgesetzt. Aber erst Jurjani hat mit seinem Buch Zakhir-e-Khwarazmshah eine allgemeine Bewegung zur Wiederbelebung der nationalen islamischen iranischen Medizinlehre in Gang gesetzt. Forscher sehen in diesem Werk nicht nur einen großen Schritt für die Wiederbelebung und Wahrung von Wörtern und Ausdrücken des Neupersischen, sondern eine reiche Quelle für medizinische Ausdrücke und Informationen, die danach in den medizinischen Werken in Farsi verwendet wurden. Mit seinem Werk Zakhir-e-Khwarazmshah hat Jurjani vollständig die wissenschaftliche Unabhängigkeit der iranischen Medizinlehre von den großen medizinischen Zentren in Bagdad bewirkt. Diese Unabhängigkeit hatte bereits Ibn Sina angestrebt. Zudem erreichte Jurjani durch sein Werk auch kulturelle Selbstständigkeit. Es verdient Beachtung, dass Giorgiani mit seinem Wirken als Arzt und seiner medizinischen Lehre sowie seinen wertvollen Schriften eindeutig zur Förderung der medizinischen Zentren Irans beigetragen hat. Das Sahih-e-Khwarazmshah ist ein umfassendes, inhaltsreiches Buch und daher dauerte es einige Zeit, bis Giorgiani es zu Ende schreiben konnte. Zum Schluss des 9. Bandes begründet Giorgiani die Verzögerung damit, dass er in einer Apotheke in der Stadt Khwarazm namens Bahar al-Dola beschäftigt ward und dort großer Andrang herrschte. Zugleich sei es ihm beim Schreiben daran gelegen gewesen, so exakt wie möglich zu sein. Sahih-e-Khwarazmshah umfasste zunächst 9 Bände und wurde dann um einen 10. Band ergänzt. In der Einleitung schreibt Giorgiani, dass er eigentlich nicht vorhatte, den weiteren Band über Arzneimittelkunde und Anfertigung hinzuzufügen, doch hätten die Gelehrten ihn gedrängt, einen 10. Band diesem Thema zu widmen. Es wird vermutet, dass Giorgiani das medizinische Nachschlagewerk Sahih-e-Khwarazmshah in der Zeit von 504 bis 521 nach der Hijra und dem Mondkalender geschrieben hat. Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah war 1491 Herrscher von Khwarezmien geworden. Seine Herrschaft dauerte nach christlicher Zeitrechnung von 1098 bis zu seinem Tod im Jahre 1127 oder 1128. Giorgiani hatte noch nicht lange mit dem medizinischen Lexikon begonnen, als der Thronanwärter von Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah, sein Sohn Ala ad-Din Aziz, ihn bat, eine Zusammenfassung vom Sahih-e-Khwarazmshah anzufertigen. Giorgiani schrieb daher in 2 Bänden, wieder auf Farsi, das medizinische Werk Khufi Ala'i. Bis 521 nach der Hijra hat Giorgiani also mindestens 2 große Bücher über die Medizin geschrieben. Im gleichen Jahr 521 nach der Hijra, 1127 bzw. 28 nach Christus, verstarb Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah, der während seiner 30-jährigen Herrschaft Khwarezmien zu einer Blütezeit verholfen hatte. Sein Sohn wurde Nachfolger. Wie sein Vater war auch er ein Freund von Kultur und Mystik, unterstützte Wissenschaft und Handwerk und war um die Förderung der islamischen Lehre bemüht. Gemäß Angaben von Al-Juwayni und Ofi, 12. und 13. Jahrhundert nach Christus, hat Ala-ad-Din Aziz auch Gedichte in Neupersisch verfasst. Nachdem er den Rang eines Khwarazmshah erreicht hatte, ernannte er eine Person, die in den islamischen Wissenschaften bewandert war und nützliche Werke geschrieben hatte, zu seinem Minister. Es war Imam Majduddin Sahib Najari. Von daher gewann der Königshof der Khwarazmshahs noch mehr an Bedeutung als Versammlungsort für Gelehrte. Dies veranlasste Giorgiani, neben der besonderen Beachtung, die man seiner Person schenkte, dass er weiter in Khwarezmien blieb und dort wirkte und Bücher verfasste. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die meisten seiner anderen Werke in dieser Zeit entstanden. Werke wie Al-Aghrazut-Tibbiyyah wal-Mabahisul-Alayyah über Medizin, die Übersetzung des Medizinlexikons Sahih-e-Khwarazmshah ins Arabische und des arabischsprachigen Werkes Qanun von Ibn Sina Avicenna ins Persische, das medizinische Werk Al-Tibb al-Mulkuki und das Buch Kitab fi al-Rad al-Falasifa in Arabisch, ein kritisches Werk über Philosophie sowie Bücher über islamische Weisheit und die das Thema Ethik behandelnden Bücher Tadbir al-Yawm wa Layla und Wasiyat Name. In dieser Zeit in Chorasmien hat Dodoni also auch das Sachire Chorasmscho, welches er in Farsi verfasst hatte, noch einmal ins Arabische übertragen. Grund war, dass Persönlichkeiten und Gelehrte jener Zeit kritisiert hatten, dass es nicht auf Arabisch war und dass gemäß seinen eigenen Worten nicht alle das Sachire Chorasmscho nutzen konnten. Dank der Übertragung ins Arabische fand dieses Nachschlagewerk noch mehr Verwendung und wurde Dodoni auch in nicht-iranischen Gebieten der damaligen Welt berühmt. Von den Büchern, die Dodoni in dieser Zeit über Medizin, Hikmah, Weisheit und Irfan, Mystik, geschrieben hat, werden einige in den Werken seiner Zeitgenossen erwähnt. Sie blieben jedoch nicht alle erhalten. Beim nächsten Mal werden wir über eine weitere iranische Persönlichkeit sprechen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Neue Bedingungen, neue Strategien. Weiterhin guten Empfang. Das geehrte Revolutionsoberhaupt und Sayyid Hassan Nasrullah, Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, haben am Al-Quds-Tag über das Klima und die Situation in Palästina, die Lage des Widerstandes allgemein und die neue Kampfstrategie gegenüber dem zionistischen Besatzerregime gesprochen. Ayatollah Khamenei und Sayyid Hassan Nasrullah beschrieben die Lage aus drei Blickwinkeln, nämlich die Situation der Palästinenser, die des zionistischen Besatzerregimes und das Klima in der geografischen Umgebung. Zu Punkt 1, die Situation der Palästinenser. Die Palästinenser haben gescheiterte Strategien wie Verhandlungen und Kompromisse hinter sich gelassen und sich für den Widerstand als die wichtigste Kampfmethode gegen das zionistische Regime entschieden. Daher hat das Revolutionsoberhaupt mit Hinweis auf die opferbereiten Operationen, die Tapferkeit und den Mut des palästinensischen Volkes mit folgenden Worten gelobt. Ganz Palästina hat sich in den Schauplatz des Widerstandes verwandelt. Und die palästinensische Bevölkerung ist sich über die Fortsetzung des Dschihads, der Anstrengungen auf dem Wege Gottes, einig geworden. Diese wichtigen Erscheinungen bedeuten, dass die Palästinenser vollständig bereit sind, das Besatzerregime zu bekämpfen und den Mujahedin-Organisationen freie Hand lassen, damit sie jederzeit aktiv werden, wenn sie es für nötig halten. Sayyid Hassan Nasrullah hat ebenso von Operationen gesprochen, die sich nicht voraussehen lassen, von keiner besonderen Operationszentrale ausgehen und eine große Sicherheitsgefahr für die Zionisten darstellen. Zu Punkt 2, die Situation des zionistischen Regimes. Das Revolutionsoberhaupt hat diesbezüglich auf die internen Probleme des zionistischen Regimes hingewiesen. Er sprach davon, dass dieses Regime politisch und militärisch tief in Problemen steckt und ihm der Atem ausgeht. Er führte vor Augen, dass der Widerstand Palästinas das zionistische Regime in Gefahr gebracht hat. Unter anderem verwies er auf das Schicksal von Benjamin Netanyahu und sagte, der ehemalige Henker und Verbrecher, der dieses Regime anführte, ist im Gefolge des Heldenepos Saif al-Quds im Mülleneimer gelandet. Sayyid Hassan Nasrullah hob bei der Beschreibung der jetzigen Lage des zionistischen Regimes zwei wichtige Tatsachen hervor. Zum einen haben die Einzeloperationen der Palästinenser gezeigt, dass die Sicherheitsgrundlagen des zionistischen Regimes schwach sind. Und zum anderen hat das Vertrauen der Israelis in ihre Armee und in ihr Regierungskabinett im Gefolge der Einzeloperationen abgenommen. Zu Punkt 3. Das Klima im geografischen Umfeld. Das Klima in der geografischen Umgebung wird von den versöhnlerischen Abkommen, welche die arabischen Staaten verfolgen, überschattet. Die Versöhnungsakte mit dem zionistischen Besatzerregime haben zwar bereits im Jahre 1978 mit dem Camp David-Vertrag begonnen, wurden jedoch erst in den letzten Jahren wieder beschleunigt. Die Vereinten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan haben offen die Beziehungen zu dem Besatzerregime normalisiert. Sie schlossen sich hierbei Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien an, die ohne offizielle diplomatische Beziehungen zu pflegen, ihre Beziehungen zu dem zionistischen Regime ausgebaut haben. Jedoch hat die Ausdehnung des Widerstandes auf das gesamte Palästina zur Folge gehabt, dass die Projekte zur Versöhnung nicht über die bilateralen Beziehungen dieser arabischen Staaten zum zionistischen Regime hinausgehen. Ayatollah Khamenei nannte die Normalisierung der Beziehungen ärmlich und sagte: Kein Projekt für Palästina lässt sich in Abwesenheit und im Widerspruch zu der Meinung seiner Besitzer, nämlich die Palästinenser, verwirklichen. Und das bedeutet, dass alle vorherigen Abkommen wie das von Oslo oder der arabische Zwei-Staaten-Plan, der Jahrhundert-Deal oder die jüngsten ärmlichen Normalisierungen ungültig geworden sind. Hassan Nasrallah sagte im Zusammenhang mit den Normalisierungen: Ich bin darüber informiert, dass der Iran den versöhnlerischen Staaten die Botschaft gesandt hat, dass jeglicher Angriff auf Iran seitens dieser Länder einer Antwort begegnen wird, die sich gegen sie richtet. Und diese Botschaft ist auch Israel zu Ohren gekommen. Diese Stellungnahme des Generalsekretärs der libanesischen Hezbollah beinhaltet, dass aus der Sicht Irans jegliche Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zum Besatzerregime nicht nur nicht die Sicherheit dieses zionistischen Regimes steigern werden, sondern irgendein falsches Vorgehen seitens der Länder, die die Beziehungen normalisieren, entschieden von Iran beantwortet werden wird. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution und ebenso der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah haben in ihrer Ansprache am Al-Quds-Tag nicht nur die neuen Bedingungen, die in dem Konflikt zwischen Palästina und dem zionistischen Regime vorliegen, beschrieben, sondern auch neue Strategien für die Fortsetzung des Kampfes zur Sprache gebracht. Nach Ansicht des Revolutionsoberhauptes hat die aktuelle Lage in diesem Konflikt eine neue Machtgleichung entstehen lassen, welche die Strategien des Widerstandes definiert. Die erste Strategie lautet: Fortsetzung der Einzeloperationen der Palästinenser gegen das zionistische Regime, insbesondere in den besetzten Gebieten. Das Revolutionsoberhaupt sagte, dass diese Operationen wegen der Folgen für das zionistische Besatzerregime ein Verteidigungsschild für Palästina bilden und eine neue Zukunft in Aussicht stellen. Er sagte, heute sei der unbrechbare Wille in Palästina und in allen Gebieten Westasiens anstelle der angeblich unbesiegbaren Armee der Zionisten getreten. Damit spielt der Revolutionsführer darauf an, dass das zionistische Regime nach seinen Siegen über die Araber im Laufe von 4 Kriegen vor der Islamischen Revolution im Iran sich brüstete, seine Armee sei unschlagbar. während es nun laufend Niederlagen seitens der Widerstandsgruppen einstecken muss. Der strategische Aspekt ist darin zu sehen, dass aus der Sicht des Revolutionsführers die Operationen von einzelnen Personen die verbrecherische Armee des zionistischen Regimes zwingt, ihre Angriffsposition in eine Verteidigungsposition umzuwandeln. Mit anderen Worten, das zionistische Regime ist wegen der Zunahme der Militärmacht und ebenso der Unterstützung der Bevölkerung für den Widerstand in Furcht versetzt und in die Verteidigung gedrängt worden. Auf diese Weise ist eine neue Machtgleichung entstanden. Sayyid Hassan Nasrallah hat ebenso die Einzeloperationen als einen neuen Kurswechsel des palästinensischen Widerstandes bezeichnet und erklärt, dass diese für das zionistische Regime gefährlich sind, da sie weder eine Operationszentrale noch besondere Möglichkeiten erforderlich machen. Daher sei die Gleichung von Sicherheit und Besatzung, aufgrund derer das zionistische Regime entstanden ist, über den Haufen geworfen worden. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah sagte weiter: Die Befreiung Palästinas erfordert keine starken Armeen, sondern Mujahedin, Kämpfer für die Sache Gottes. Die zionistischen Behörden in den besetzten Gebieten hat man gewarnt, dass sie die Worte von Sayyid Hassan Nasrallah ernst nehmen sollen. Hezi Simantov, der Kommentator in arabischen Fragen des 13. Fernsehkanals des zionistischen Regimes, hat gesagt: Die Rede von Hassan Nasrallah, in der er die Einzeloperationen der Palästinenser gegen die Israelis gelobt hat, zeigt, dass die Sicherheits- und Militärkreise Israels eine Zeit mit vielen Herausforderungen vor sich haben werden. Es kann sein, dass die Palästinenser weitere Angriffe in Israel, sprich in den besetzten Gebieten, durchführen, wobei es sehr schwierig sein wird, diese Operationen zu vereiteln. Die zweite Strategie lautet: geschlossen vorgehen. Das zionistische Regime sieht sich einem Regionalkrieg gegenüber. Seit 2011 haben die Verbindungen und die Koordinationen zwischen den Widerstandsgruppen zugenommen. Die Feinde der Front des Widerstandes haben es sich zwecks Verteidigung des zionistischen Regimes zum Ziel gesetzt, dem Widerstand in Syrien, Jemen, Libanon und Irak Schläge beizufügen. Diese Strategie des Feindes hat die Widerstandsgruppen veranlasst, anstatt getrennter Maßnahmen gemeinsam und geschlossen vorzugehen. In diesem Zusammenhang hat Ayatollah Khamenei die Bildung des Widerstandes in der Westasien als segensreichste Erscheinung dieser Region bezeichnet und gesagt: Es waren die Helden des Widerstandes, die die besetzten Gebiete von Libanon vom Übel der Zionisten befreiten, den Irak aus dem Rachen der USA herausholten und von dem Übel der IS-Terrormiliz erretteten, den Verteidigern Syriens gegenüber den US-Plänen zu Hilfe eilten und gegen den internationalen Terrorismus kämpften. Sie sind es, die der standhaften Bevölkerung in Jemen während des Krieges, der ihr auferlegt wurde, hilft und die, indem sie gegen die Existenz der zionistischen Besatzer in Frage stellen und bekämpfen, mit Gottes Beistand diese Besatzer in die Knie zwingen und durch ihren Dschihad-Einsatz der Al-Quds- und Palästina-Frage in der Weltöffentlichkeit zunehmend an Bedeutung verleihen. Die Verteidigung von Al-Quds ist also nicht nur ein Anliegen der Palästinenser. Der Generalsekretär der Hisbollah hat daher bekannt gegeben, dass Al-Quds und die Al-Aqsa-Moschee die roten Linien des Widerstandes darstellen. Er hat die Zionisten gewarnt, dass jeglicher Angriff auf Al-Quds und seine Heiligkeiten gleichbedeutend ist mit der Verwicklung in einen Regionalkrieg, bei dem alle Widerstandsgruppen in der Region zur Verteidigung von Al-Quds und ganz Palästina gegenüber den zionistischen Besatzern mobilisiert werden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.